Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kulturmatinee mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Windhorst, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo. Wir kommen aus der Pause zurück, wir sind wieder da.
Juhu.
Genau. Herzlich willkommen zurück bei den Feuilletönen. Und wir haben ein paar Anmerkungen am Anfang zu machen, und zwar, weil wir das immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen machen, machen wir das jetzt einfach mal nach der Pause. Das eine, was wichtig ist, wenn wir hier irgendwas besprechen, ob es nun ein Buch ist oder ein Album oder ob es etwas ist, was wir gesehen haben und was wir verkostet haben, erhebt niemals Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Das ist wichtig, es ist lediglich unsere Meinung. Was anderes können wir auch gar nicht wiedergeben. Das andere ist, dass wir uns natürlich auch irren können und dass wir natürlich uns manchmal auch irgendwas Falsches merken und irgendwas Falsches in dieser Sendung sagen. Und da haben wir meistens voll die klugen Hörerinnen und Hörer, die uns dann darauf aufmerksam machen. Das ist toll, das dürft ihr ruhig weitermachen. Ansonsten sagen die Kritiken weder was über die Qualität der Alben oder der Bücher oder sonst was aus, sondern nur darüber, ob wir das mögen oder nicht.
Das ist sehr häufig wirklich nur darüber, ja.
Das ist auch ganz wichtig. Und wenn aber Verlage uns oder Label oder Brennereien oder was auch immer uns Rezensionsexemplare schicken, dann müssen sie natürlich mit der Kritik auch leben. Das ist auch klar. Und eine letzte Anmerkung habe ich noch. Ich habe in der letzten Sendung vor der Pause aus Versehen beim Buch Chronos Cube aus Versehen einmal 2013 statt 2030 gesagt. Ganz am Anfang. Dafür bitte ich natürlich um Nachsicht, weil der Roman spielt natürlich nicht 2013, sondern im Jahre 2030. Ich habe das, glaube ich, mehrmals auch kommentiert, sowohl bei Facebook als auch bei uns im Blog, als auch bei Twitter. Aber es sei hier auch nochmal erwähnt. So, nur aber, gelesen, zusammen mit unseren Freunden vom Bücherstadtkurier, wie immer. Und wir haben gelesen Mara Pfeiffer im Schatten der Arena. Das Ganze ist erschienen im Sozietätsverlag. Mara Pfeiffer ist Journalistin und Autorin. Bei Twitter ist sie als Wortpiratin unterwegs, bei Instagram ebenfalls. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren als Anhängerin des FSV Mainz 05 mit eben jenem als Kolumnistin für die Allgemeine Zeitung Mainz und verfasste zusammen mit dem Sporthistoriker Christian Karn 111 Gründe, Mainz 05 zu lieben. Und natürlich hat sie auch eine Homepage und die haben wir natürlich auch verlinkt. Und jetzt hat sie einen Roman geschrieben und dieser Roman heißt Im Schatten der Arena und ist eigentlich unter anderem ein Krimi. Ich sage das deswegen, weil ich bin der Meinung, dass es mehr als nur ein Krimi ist. Da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal drauf. Es geht in diesem Roman auch um eine Journalistin, die heißt Johanna. Sie lebt mit Sohn Luca und Kater Obama in der Mainzer Neustadt. Und es ist so, dass ihr Kollege und guter Freund Jonas tot aufgefunden wird aufgrund eines Auffahrunfalls. Und die Polizei geht zunächst einmal von einem Unfall aus. Wie das häufig so ist, Johanna kann das nicht glauben und versucht natürlich auf eigene Faust Ermittlungen anzustellen. Und sie weiß, dass Jonas seit einiger Zeit an einer Geschichte arbeitet, deren Details er nicht mal ihr anvertraut hatte. Deswegen wurde sie ein bisschen skeptisch. Und glaubt nun, dass dieser Tod mit seiner journalistischen Arbeit rund um den 1. FC Mainz 05 irgendwie zusammenhängen könnte. Vor allem findet man in diesem Buch, und das ist natürlich für die Leute, die so ein bisschen in dieser Fußball-Podcast-Welt unterwegs sind, besonders drollig, ein paar illustre Figuren wieder, die man vielleicht von woanders kennt. Da wäre zum Beispiel Johannes der Clown, der ja, wie wir spätestens seit dem Podcast 93 wissen, dubios ist, eigentlich aber das Maskottchen von Mainz 05 ist. Oder der Dino, das Maskottchen des HSV, der, wie wir wissen, auch seit 93 ein erhebliches Drogenproblem hat. Und natürlich darf auch der Rasenfunk nicht fehlen. Alles das findet man in diesem Buch. Ich möchte aber eigentlich erstmal wissen, was du von diesem Buch hältst, wie du es gelesen hast, bevor ich vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzähle.
Oh ja, sehr gerne. Da bin ich auch interessiert, denn ich muss sagen, das viele Lokalkolorit von Mainz ist bei mir nicht so richtig angekommen, denn mit Mainz habe ich leider keine Verbindung. Das fand ich ein bisschen schade, denn es ist durchaus sehr lebhaft gezeichnet worden. Auch die Figuren, fand ich, hatten sehr lustige Seiten, zum Teil natürlich auch sehr ernsthafte Seiten. Ich finde ja, neben Johanna und Jonas ist deren Freundschaft auch fast ein eigener Charakter. Da ist so viel, es geht sehr viel in dem Raum zwischen den beiden vor sich. Ja gut, und dann natürlich so Sachen wie, ne, der Kater Obama, der Wortwitz zwischendrin, der lustige Schreibstil. Ich hatte schon durchaus Spaß und es wurde ja zum Ende hin auch irgendwie immer schneller und spannender und ich fand es schwierig, am Anfang nicht, später dann schon schwierig, das Buch aus der Hand zu legen, was zum Teil auch an der schlauen Wahl lag, die Kapitel nicht allzu lang zu machen. Also denkt man, ja komm, das geht jetzt noch, das geht jetzt noch. komm, das geht jetzt auch noch, ist ja gleich vorbei. Und plötzlich ist das Buch vorbei. Das hat Spaß gemacht, also hat mir sehr gefallen. Auch der Schreibstil habe ich gerne gelesen, war sehr gute Unterhaltung und unerwartet, zwischendurch unerwartet, herzlich irgendwie und auch die Spannung hätte ich nicht erwartet. Ich bin ja weder Krimi-Fan, noch kann ich was mit Fußball oder mit Mainz viel anfangen. Und also dafür hat Mara Pfeiffer ganz schön geliefert, muss ich ehrlich sagen. Da waren meine Erwartungen also um einiges übertroffen. Mhm.
Ich möchte dazu noch sagen, dass die Personen, die in diesem Roman sich finden, zum Teil oder zu einem größeren Teil nicht ausgedacht sind, sondern die gibt es wirklich. Also zum nächsten Mal natürlich die ganzen Podcasts, die erwähnt werden, die gibt es natürlich wirklich. Aber auch die Mainz 05 Menschen gibt es zum Teil und Markus Wiebusch gibt es natürlich auch, denn der hat ja für dieses Buch ein echtes Interview gegeben. Mhm. Und ob es Johannes den Clown gibt und was der wirklich ist und ob der wirklich dubios ist, das müsst ihr selber rausfinden. Da müsst ihr dann mal gucken, da müsst ihr am besten mal 93 hören. Da findet man das ganz schnell raus. Ja, also ich finde, dieses Buch ist zu Ende, bevor es überhaupt angefangen hat. Das ist das erste Positive, was mir aufgefallen ist. Ich habe selten ein Buch so schnell weggelesen, muss ich sagen. Es ist unfassbar klug geschrieben. Es ist, wie du schon gesagt hast, herzlich geschrieben. Mal wieder ist es so wichtig, das, was wir immer wieder sagen, die Liebe zu den Figuren. Die scheint mir hier sehr groß zu sein. Und immer wenn das der Fall ist, dann funktioniert der Roman auch. Es ist für mich, die Geschichte der Geschichten ist diese Luca-Geschichte. Also der Sohn und die Mama. Das ist für mich die Story schlechthin. Das hat das Buch für mich getragen. Das war das Tollste für mich am Buch. Neben den ganzen anderen tollen Sachen war das die Geschichte, die mich am meisten beeindruckt hat. Da war ich sofort dabei, da wollte ich wissen, wie es weitergeht. Am liebsten würde ich immer noch wissen, wie es weitergeht. Jetzt, wo das Buch zu Ende ist. Eigentlich würde ich zu gerne wissen, was jetzt noch mit Luca passiert und was mit der Johanna passiert, wie das da jetzt weitergeht und wie das Zusammenleben mit dem Polizisten Hans und ob es überhaupt mit diesem Polizisten weitergeht, man weiß es ja alles nicht. Das hat mich sehr, sehr, sehr erfreut. Überhaupt hat dieses Buch, obwohl es ja ein Krimi ist, habe ich zwischendurch immer vergessen, dass es ein Krimi ist.
Ja, das passiert echt schnell, gerade bei diesem lockeren Schreibstil.
Ja. Ja, wahnsinnig tolle Dialoge. Und damit hat man mich ja dann immer, ne? Wenn die Dialoge toll sind, dann bin ich ja schon fast zu 70-80% auf der Seite des Buches, der Autorin, des Autoren. Dann bin ich schon hellauf begeistert. Das hat hier richtig gut funktioniert. Also, ich sage schon mal vorweg, das ist der erste Krimi, der von mir ein Rent bekommt.
Wow. Ja.
Ich hatte einen unfassbaren Spaß beim Lesen dieses Buches und natürlich freut man sich, wenn man dann so Sachen liest, wie also diese ganzen Podcasts, die man ja auch hört. Natürlich freut man sich, wenn man das dann liest und denkt, ach guck, ja. Ne? Man weiß natürlich, was ist der Rasenfunk, man kennt 93 und dann kennt man die Geschichte, die hinter diesem Johannes der Clown steht und all dieses Ganze. Das macht natürlich dann vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber ich glaube, man kann das auch sehr gut lesen, ohne diese ganzen Hintergrundinformationen. Ich glaube auch, am Ende des Tages, so wichtig Mainz 05 für die Autorin selber ist, glaube ich, so gar nicht mal wichtig ist das für dieses Buch, ohne das jetzt negieren zu wollen. Aber ich glaube, man muss Mainz 05 nicht kennen oder mögen oder den Fußball unbedingt mögen, um dieses Buch richtig gut zu finden.
Ja. Sehe ich genauso. Ich bin da ein gutes Beispiel für. also weder Mainz 05 noch jetzt Fußball im Allgemeinen fesselt mich schrecklich. Ich bin sicher, mir sind viele Dinge abhanden gekommen, die ich nicht kannte. Also ich kenne keine Maskottchen und ich hätte jetzt auch nicht aus dem Bauch sagen können, wer vielleicht, also Mainz 05, mit wem die sich verstehen und mit wem nicht und überhaupt. Aber das funktioniert trotzdem. Es geht hier um die Figuren, die funktionieren wunderbar ohne das Hintergrundwissen. Man bekommt mit, warum die Dinge tun und es ist auch schön, dass das vor so einer Kulisse funktioniert. Es muss nicht immer so eintönig Fußballrasen grün sein, sondern man kann auch die Geschichten hinter den Menschen drumherum erzählen. Das ist echt gut gelungen, ja. Und nebenbei, nicht, bevor ich das vergesse hier, mir gefällt das Cover echt gut.
Ja.
Da ist gar nicht viel drauf. Ich schätze mal, das ist ein Stadioneingang oder so. Aber einfach schön.
Ja, oder?
Ja,
gefällt schön mir. Gemacht. Finde ich auch. Da muss man dem Verlag mal ein großes Lob ausstellen. Dann. Ja. Ja, das ist toll gemacht. Unbedingt. Also, sieht gut aus. Inhalt ist super. Und nebenbei ist natürlich Mara Pfeiffer bzw. @Wortpiratin einer der ganz wichtigen Bestandteile meiner Fußball-Timeline. Ne? Also, das kommt ja auch noch dazu. Nee, also dieses Buch, für mich rennt das.
Ah, ich bin hin und her gerissen. Aber die Tatsache, dass sie es schafft, mich zu begeistern von drei Dingen, mit denen ich sonst nichts am Hut habe, das also spricht eigentlich auch für ein Rent.
Ja, ne?
Spricht schon ziemlich für ein Rent, ja. Die Frau ist gut.
Ja, und das Thema ist auch sehr wichtig, was sie übrigens, Thema, was hier thematisiert wird. Das Thema ist sehr wichtig. Also Homosexualität im Fußball.
Ja.
Das sollen wir vielleicht auch nochmal ansprechen, genau. Das ist auch ein ganz wichtiger, wenn nicht der eigentliche Bestandteil dieses Buches, worum es sich ja eigentlich handelt, warum das alles so ist. Also unbedingt lesen, Lesempfehlung. Und das ist tatsächlich der erste Krimi, der einen Rent bekommt.
Ich bin auch relativ sicher, dass das so schnell nicht wieder passieren wird, aber sag niemals nie.
Ja, stimmt.
Mal sehen. Jedenfalls im Schatten der Arena von Mara Pfeiffer, um das nochmal zu sagen, eine Leseempfehlung, eindeutig auch von mir.
Ja, ein Rent und dementsprechend natürlich dann auch am Ende des Jahres ein Kandidat für das Buch des Jahres.
Ja.
Wir haben natürlich auch etwas gehört. Und zwar haben wir gehört Tony Banks und das Album Five, mal was ganz anderes. Ja, den kennen wahrscheinlich sehr viele von der Band Genesis. Eigentlich heißt er Anthony George Banks, wird genannt Tony Banks, wurde 1950 in East Hothley, Sussex England geboren und ist, wie alle wahrscheinlich wissen, Komponist, Keyboarder und Mitbegründer der Band Genesis. Als Kind spielte er eigentlich erstmal Geige, lernte dann später Klavier und brachte sich dann selber das Gitarrenspielen bei. 1963 lernte er dann einen gewissen Herrn namens Peter Gabriel in der Schule kennen und die beiden gründeten eine gewisse Band namens Genesis. 1967 begann Banks an der University of Sussex in Brighton, Physik, Mathematik und Philosophie zu studieren, wandte sich dann aber doch relativ schnell der Musikkarriere zu und er prägte den Sound von Genesis von Beginn an maßgeblich. Er ist wahrscheinlich derjenige, das sagen ganz viele, das sagen auch die anderen Mitglieder von Genesis, du kannst alle wegnehmen, aber den kannst du nicht wegnehmen, weil dann hört sich Genesis nicht mehr wie Genesis an. Und er komponierte eben auch maßgebliche bekannte Stücke von Genesis, unter anderem Madman Moon, One for the Vine, Afterglow, Home by the Sea, Domino, Tonight, 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 Hold on My Heart. Er ist der uneingeschränkte Leader der Band, der Kopf der Band. Er nutzt in mehreren Songs eine sogenannte Hand-über-Hand-Spieltechnik, das heißt also, die Hände kreuzen sich beim Spielen. Das macht er, damit er so die schnellen Wechsel zwischen den vielen Akkorden bewerkstelligen kann. Beispiele hierfür findet man dann in den Stücken The Land Lies Down on Broadway, Carpet Crawlers, No Reply at All oder Fading Lights von der We Can't Dance. Und anders als bei den Bandkollegen, zum Beispiel bei Mike Rutherford, Mike and the Mechanics, oder eben natürlich Phil Collins oder Peter Gabriel auch, der zwar nicht mehr zur Band gehört, aber die alle solo sehr erfolgreich sind, ist das bei ihm nicht so. Er wird zwar von Genesis-Fans durchaus geschätzt und ist da auch beliebt, aber eigentlich sind seine Solo-Alben ja kommerziell nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. 1979 veröffentlichte er sein erstes Solo-Album A Curious Feeling. Er übernahm für dieses Album alle Parts selber außer Schlagzeug und Gesang. 1983 kam das zweite Soloalbum raus, da hat er dann auch gesungen und 1991 haben auf einem Album namens Still sogar Leute wie Nick Kershaw, Fish von Marillion, der ehemalige Sänger von Marillion, oder Andy Taylor gesungen. 1995 dann veröffentlichte er das bislang letzte Rock-Pop-Album unter seinem Namen, das hieß dann Strictly Incorporated Banks. Dieses Album wird geschätzt wegen des 17-minütigen Stückes An Island in the Darkness, aber auch das ist nicht so besonders erfolgreich gewesen. Und so hat er dann angefangen, 2004 etwas ganz anderes zu machen, nämlich sich der Klassik zuzuwenden und hat ein Klassikalbum veröffentlicht namens Seven, weil da 7 Stücke oder 7 Tracks drauf waren. Die Fertigstellung dieses Albums dauerte mehrere Jahre. Dieses Album hingegen verkaufte sich für ein Klassikalbum dann plötzlich außerordentlich gut und führte gar einige Wochen lang die Klassikcharts an. Ähnliches gilt dann für das Nachfolgealbum namens Six. Und ihr ahnt es schon, jetzt kommt das 3. Orchesteralbum des Keyboarders und das heißt logischerweise 5. Das nächste wird wahrscheinlich 4 heißen, ich weiß es nicht. Besteht also aus 5 Stücken entsprechend. Er hat auf diesem Album alle Klavierparts selber gespielt und natürlich auch alles komponiert. Ja, Frau Windhorst.
Ach, ja, meine Güte, der Mann hat wirklich eine lange Karriere hinter sich und eine tolle, großartige Karriere hinter sich. Und insofern hat man natürlich hohe Erwartungen. Tony Banks liest man und da muss was dahinter sein. Und glücklicherweise war es genau das auch hier. Ich fand besonders, ich glaube, die waren weiter hinten auf dem Album, Renaissance und Autumn Sonata. Sehr gut. Beide haben irgendwie so ein bisschen was Nostalgisches. Insgesamt fand ich auch, das Album steht irgendwo zwischen richtig guter Filmmusik, so vom Stil her, und 80er Jahre Nostalgie-Klassik. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Andererseits, es gibt auch immer wieder Abschnitte und gerade auch das erste sehr lange Stück, jetzt entfällt mir gerade der Name, Prelude to a Million Years, glaube ich was. Auch toller Titel übrigens. Was gleichzeitig auch irgendwie zeitlos war. Ich wusste erst gar nicht, wo ich bin und was er jetzt von mir will. Das hat sich dann ergeben und nach dem gefühlten 30. Mal hören war das auch toll. Ist ein Album, was man sowohl nebenher hören kann, als auch sehr bewusst hören kann und sich immer wieder freuen über, ich glaube, es war keine Trompete, so eine tolle Stelle in Reveille oder Reveille, hast du gerade gesagt?
Ja,
ne?
Reveille.
Reveille, genau. Nicht, dass wir es falsch aussprechen. Die mir total gefallen hat. Ich glaube, wahrscheinlich hat er das nicht selbst gespielt, hat er das Klavier gespielt. Also immer wieder Stellen in den Songs, die mich richtig mitgenommen haben, die mich gefesselt haben. Und gleichzeitig war das ein Album, was ich einfach auch jedem hinlegen würde, weil das auch so zugänglich ist. Also dafür muss man nicht auf Klassik stehen, dafür muss man nicht Ahnung haben. Man kann es auch einfach so laufen lassen und es macht auch dann Spaß zu hören. Insofern, also geht schon ganz schön in Richtung, man will nicht sagen Meisterwerk, weil es Tony Banks ist, der hat andere Dinge hinter sich, aber im Großen und Ganzen in der Musikbranche eindeutig geht es Richtung Meisterwerk. Hat sehr viel Spaß gemacht. Was ich auch interessant fand, hier wieder, war, dass das Cover genau sagt, was man kriegt. Ich hatte durchgängig das Gefühl, diese Farbe, dieses lila Altrosa auf dem Cover, das ist sehr symbolisch für dieses Album. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, das Gefühl beim Hören, ist dieses Rosa. Ich weiß nicht warum, nennen mich bekloppt. Aber das passt einfach sehr gut. Die Stimmung auf dem Coverbild bildet für mich genau das Album ab. Und da bin ich immer sehr begeistert, wenn jemand das schafft, bildlich auszudrücken, was man bildlich musikalisch ausdrückt.
Ah.
Fand ich sehr interessant. Naja, war mal wieder einer dieser Fälle. Völlig aus dem Bauch gesprochen, aber manchmal fällt mir das sehr auf. Zuletzt war das, glaube ich, bei Tesseract oder so. Ganz andere
kann
Musikrichtung.
Sein, ja,
die hatten auch so ein Cover, wo ich dachte, das passt wie Faust aufs Auge. Man weiß genau, was man kriegt. Aus irgendeinem Grund. Obwohl das nur abstrakte Formen sind. Aber ja, auch sehr spannend.
Also ich muss sagen, zunächst einmal freut es mich wahnsinnig, dass der Mann endlich mal die Aufmerksamkeit bekommt, die er auch verdient hat. Und ich glaube, gerade im Klassikbereich, wenn man das denn überhaupt Klassik nennen kann, oder sagen wir mal im orchestralen Bereich, wie auch immer man das dann nennen möchte, ist es dann eben auch, passt einfach auch zu Tony Banks, weil Tony Banks ist nicht dieser Mensch, der wie Mike Rutherford meinetwegen, Phil Collins oder Peter Gabriel diese Solo-Erfolge eigentlich hatte. Tony Smith, der Genesis Manager, der hat mal gesagt, ja, Genesis ist das Solo-Projekt von Tony Banks und das stimmt sicher auch. Das ist sicher auch so. Er macht da am meisten, er schreibt die meisten Songs, er schreibt auch die meisten Texte, er ist derjenige, der am meisten involviert ist, er hat den Schlüssel zu den Archiven und was weiß ich was nicht alles und kümmert sich da um das Studio und weiß der Geier was nicht alles. Ist alles richtig. Trotzdem hat er, ist ihm bis dato jedenfalls, ist ein bisschen verwehrt geblieben, auch für sich so ein bisschen, das kratzt ja auch ein Selbstbewusstsein, wenn du die ganze Zeit siehst, wie alle anderen mega Erfolge feiern und du selber zwar mit der Band erfolgreich bist, aber als du selber keinen Erfolg hast. Und ich glaube, diese orchestrale Geschichte ist erstmal wichtig für ihn, dass er da so viel Erfolg hat. Und er hat ja wirklich Erfolg in diesem klassischen Bereich. Das freut mich zunächst einmal überhaupt mal sehr. Ich finde, im Gegensatz zu den beiden Alben davor, haben wir es hier mit einem sehr erwachsenen Werk zu tun. Du hast ja schon sehr viel Kluges gesagt. Ich finde auch, dass man dieses Album wundervoll nebenbei hören kann. Muss man aber nicht, man kann auch sehr genau zuhören. Ich finde, Tony Banks wird auch immer ein bisschen mutiger. Also wenn man sich so anguckt, die letzten drei Alben, wenn man die drei Klassikalben hintereinander hört von ihm oder diese orchestralen Alben, merkt man, wie er immer so ein bisschen mutiger wird. Ich glaube, er fuchst sich da auch immer mehr rein und hat da auch immer mehr Spaß dran. Und wenn das nächste Album wirklich Four heißen sollte und er vielleicht sogar seine erste Symphonie komponiert, fände ich total toll.
Ja, ja.
Weil das Können hat er. Vor allem, es blitzt immer dieses, du hast schon richtig gesagt, dieses Meisterwerkige, dieses Geniehafte, dieses Tony Banksige auf. Manchmal habe ich das Gefühl, na, vielleicht traut er sich noch nicht ganz das in Gänze durchzuziehen.
So. Er traut sich nicht, dass er so gut ist, dass ihn keiner mehr leiden mag. Ja,
vielleicht. Also vielleicht möchte er noch sagen, ich will euch alle so ein bisschen musikalisch umarmen auch. So, dass ihr mir nicht abhanden kommt. Aber ich glaube, mit dem nächsten Album, ich habe das Gefühl, er wird jetzt immer so ein bisschen mutiger. Und vielleicht wird er mit dem nächsten Album ja noch mutiger. Ich würde es mir sehr wünschen. Ich bin genau wie du sehr begeistert von diesem Album. Ich habe übrigens nicht so viel erwartet, weil immer wenn Rock-Pop-Menschen anfangen, irgendwas mit einem klassischen Orchester zu machen, wink ich sehr schnell sehr müde ab. Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist sehr viel, nennen wir es mal, durchschnittlicher Blödsinn dabei rausgekommen bis jetzt. Muss man wirklich so sagen. Es ist ja eine Zeit lang eine Mode gewesen, nicht? Die Scorpions und Metallica, diese ganzen Metal-Bands haben es eine Zeit lang mal mit Orchester versucht und haben ihre eigenen Sachen damit untermalt. Ich halte von diesen Sachen wirklich nicht viel. Das ist mir alles zu, weiß ich nicht, ich finde, da habe ich kein gutes Gefühl bei. Das muss schon sehr gut gemacht sein. Das muss wirklich gut gemacht sein. Und hier hat sich aber jemand hingesetzt und hat Stücke für ein Orchester geschrieben. Und nicht nur einfach die alten Genesis-Songs genommen und die halt dann mit dem Orchester spielen lassen. Was ja ein leichtes gewesen wäre, hätte er ja machen können.
Stimmt, ja.
Hat er aber zum Glück nicht gemacht, sondern er hat extra Stücke dafür geschrieben. Und das finde ich fantastisch. Und man merkt einfach, dass er ein Talent dafür hat. Ich finde es fast schade, dass er nicht schon viel früher damit angefangen hat.
Dann wären wir jetzt vielleicht schon bei One oder so.
Ja, oder wir wären bei ganz anderen Dingen. Vielleicht hätte er sich da schon ganz viel weiterentwickelt. Also würde ich Tony Banks kennen, ich würde ihn bestärken, in diese Richtung weiterzugehen und noch ganz viel mehr Sachen in diese Richtung zu machen.
Ja, oh ja.
Also ich finde das schon ziemlich toll. Und alleine deswegen gebe ich aus ganz vielen anderen Gründen, aber auch aus Sympathiegründen und weil ich finde, dass es immer besser wird und weil ich aus anderen, ich habe auch schon ein Steht gegeben für Sachen, wie zum Beispiel damals seinerzeit Mogwai, wo ich sehr sauer war, weil ich nicht wusste, was dieser Blödsinn jetzt wieder soll, weil ich das unmotiviert fand und unkreativ, obwohl es eigentlich gar kein Steht-Album war, so nach dem Motto. Aber ich möchte in diesem Fall ein Rent geben, weil ich das für gut finde und weil ich mehr davon haben möchte. Ich finde das richtig schön.
Ist es. Und ich finde, das ist die perfekte Begründung auch für mein Rent, weil da ist noch Luft nach oben, aber nicht mehr viel und im Vergleich zu all den anderen Tröten sowieso nicht.
Genau.
Also herzlichen Glückwunsch, Herr Banks, das ist hervorragend.
Ja, und machen Sie bitte weiter in der Richtung. Ja. Wir finden das großartig. Also ein Rent von Frau Windhorst und ein Rent von mir für Five. Und wir haben auch etwas gesehen. Das bin ich sehr gespannt.
Ich auch, ja. Wir haben uns mal bei ZDF umgeschaut, nämlich in der Doku-Ecke. Da sind wir sonst nicht so unterwegs. Aber da hat es etwas gegeben, das uns schon zuvor und über Twitter ein klein wenig aufgeregt hat. Das ist die Doku Deutschland 2018, wo lebt es sich am besten? Das Ganze ist eine Dokumentation über eine Studie, die die ZDF-Zeit in Auftrag gegeben hat bei der Prognos AG. Das ist eine ganz, große Institution der sozialwissenschaftlichen Forschung oder gesellschaftlichen Forschung. Und herausgekommen ist ein riesiges Ranking von unendlich vielen Faktoren. Jetzt will ich nicht lügen, sollen wir mal genau sein. Von ganzen unendlich vielen, kann ich nicht aufzählen, unglaublich vielen Indikatoren, nach denen gerankt wurde, die viele Städte in Deutschland, ab einer bestimmten Größe, haben sie die auf Landkreisebene nach quantitativen Werten aufgelistet und gerankt, nach wie viele Übergewichtige pro 100 Einwohner, wie hoch sind die Mietpreise, wie viele Raucher gibt es, sind auch schöne Punkte. Was war noch? Lebensqualität, Gesundheit, all solche Dinge. Freizeitgestaltung, Naturnähe, Kinderbetreuung, Luftqualität, alles Mögliche wurde angeschaut, was sich irgendwie quantitativ messen lässt und auf Landkreisebene, damit halt auch der Einwohnerzahl nach vernünftig damit umgegangen werden kann, dem statistischen empirisch rangegangen werden kann. Und das Ganze wird jetzt in der Doku ein wenig verpackt und aufgemotzt und, wie ich ein bisschen langweilig fand, mit Leuten, die man auf der Straße danach fragt, irgendwie versucht, ein bisschen interessanter zu machen. Was auch interessant ist, ist allerdings die Website, die sie daraus gemacht haben, um die Ergebnisse zu präsentieren, wo man einfach nach einer Stadt sucht und dann die ganzen Werte kriegt und sich natürlich immer bei irgendwas denkt, was, das kann nicht sein, das stimmt überhaupt nicht. Und am Ende ist natürlich auch, wie hätte man es gedacht, hätte man nicht gedacht, der Süden interessanterweise sehr viel positiver aufgestellt, vor allem München sticht heraus.
Ja, aber dafür brauchten wir diese Doku nicht.
Das ist wahr.
Dafür brauchten wir das alles nicht.
Das ist richtig.
Das war schon immer so, das war jetzt keine Überraschung für mich.
Das war für mich auch keine Überraschung. Was ich aber spannend fand, ist, dass es ein West-Ost-Gefälle in diesen Bereichen kaum noch zu geben scheint, dafür aber ein Nord-Süd-Gefälle. Dass also Bayern und Baden-Württemberg sehr viel besser aufgestellt sind in manchen Bereichen und dass da auch einfach das Geld liegt im Vergleich zum Norden und Nordwesten.
Genau. Auch das ist nichts Neues.
Nee, das ist wahr.
Das wäre meine erste Kritik. Ich habe da nichts Neues erfahren. Also, das war mir alles vorher klar. Dafür brauchte ich das nicht. Es ist halt ein Update von all den ganzen Sachen, die es in der Richtung schon vorher gab. Die gab es auch schon vorher, diese ganzen Statistiken. Immer mal wieder, mal mehr und mal weniger umfangreich. Und im Grunde kommt immer das Gleiche dabei raus. Und am Ende des Tages muss man natürlich sagen, eines können die natürlich nicht messen, und das ist die Subjektivität der Menschen. Also, ne, die Wahrnehmung bestimmt ja deine Realität. Und natürlich, das fand ich ganz gut, das haben die halt rausgestellt, schon auch, dass die Menschen in Gelsenkirchen nicht bereit waren, auf einmal nach Bayern zu ziehen.
Nee, das wäre ich auch nicht, ja. Das fand ich ganz schön an der Doku, das macht die Studie natürlich nicht auf, dass sie in der Doku Leute gefragt haben und halt auch Zusammenhänge hergestellt haben, zum Beispiel den Gemeinschaftssinn im Ruhrgebiet. Genau. Da ist es nicht schön, aber genau deswegen schweißt es auch ein bisschen zusammen und deswegen will man trotzdem nicht weg, weil man dann auch so eine Heimatnostalgie kriegt irgendwie. Solche Dinge. War schön in Kontext zu setzen. Ja, klar.
Man hat ja, egal wie es wo ist, immer eine besondere Bindung zu dem, wo man aufgewachsen ist. Da kann man sich auch nicht gegen wehren. Entweder man findet es dort besonders schlimm oder besonders toll. Glaube ich. Also man hat auf jeden Fall irgendeine Art von emotionaler Bindung zu diesem Ort, wo man aufgewachsen ist. Zu diesem Fleckchen Erde. Das können die natürlich nicht messen. Das ist einfach in uns drin. Da kann man nichts machen. Das hat auch viel mit Sprache zu tun. Das fand ich schade, dass das da nicht drin war.
Meinst du Dialekte und so?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Ganzen. Der macht ganz viel aus. Sich wiederfinden, so.
Ja.
Vertraute Klänge. Ne? Was uns natürlich auch dann dazu bringt, zum Beispiel in bestimmten Gegenden vielleicht lieber nicht hinzuwollen und zu anderen vielleicht doch lieber oder so Sachen. Es waren sehr viele interessante Sachen dabei, sehr viel spannende Sachen auch. Viele Sachen, mit denen ich auch überhaupt nicht gerechnet habe. Andere Dinge, mit denen ich ein bisschen gerechnet habe. Also, dass hier oben viel Natur ist und wenig Arbeit, das war klar. Das macht auch total Sinn. Wir haben hier sehr viel Freizeit und sehr viel Natur, aber wenig Arbeit, was gut ist, weil so können wir diese ganze Natur genießen. Ne? Ja, also das war sehr bemerkenswert so, aber das ist auch nichts Neues gewesen, das ist, war schon immer so hier oben, das hat also auch nichts Neues. Und was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war tatsächlich, dass sie das Wetter mit einbezogen haben. Das fand ich dann doch ein bisschen scary.
Ja, wofür?
Die Sonnenstunden.
Also, ja, also ja.
Was ist denn das? Eine Stadt mit mehr Sonnenstunden hat mehr Punkte gekriegt. Also das finde ich albern.
Schon ein bisschen, ja. So.
Das ist dann wirklich so eine Sache, zumal ich, das wäre eher ein Kriterium für mich, da nicht hinzugehen.
So, zu viel Sonnenbrand gefahren.
Zum Beispiel. Ja. Also das finde ich, warum ist das positiv konnotiert überhaupt? Hm. Können wir auch nochmal drüber diskutieren. Aber das finde ich zum Beispiel Quatsch, weil da kann ja keine Stadt jemals was dran ändern.
Ja, das ist wahr. Das ist kein Indikator, an der irgendein Bürgermeister was schrauben könnte. Das ist wahr. Das ist schade. Gut, Sonnenstunden, Vitamin D könnte irgendwie gesünder machen oder so. Oder man kann mehr Freizeit gestalten draußen. Mag auch sein.
Ja, aber Vitamin D ist doch hell einfach nur, ne? Oder?
Ja, geht bestimmt auch mehr Wolken. Ja, stimmt.
Ich weiß es nicht. Ja. Also.
Was sind überhaupt Sonnenstunden? Ich bin da geologisch auch jetzt nicht so.
Ja, das weiß ich auch nicht so
genau.
Geologisch
ist wahrscheinlich nicht mal das richtige
Aber
Wort.
Aber was ist denn mit dem UV-Licht? Das ist doch auch nicht immer so gesund.
Das ist wahr. Zu viel davon macht Hautkrebs. Ja. Das ist wahr. Ja.
Also, ja, keine Ahnung. Dementsprechend müsste ja Italien in der Hinsicht die volle Punktzahl kriegen teilweise.
Ja. Wäre sowieso mal interessant, die gleichen Indikatoren, wenn man kann und die Statistiken hat, noch ein bisschen auszuweiten.
Gibt es. Gibt es. Ja? Gibt es, ja. Natürlich. Und auch da gewinnen genau die Städte, die du dir jetzt sofort, die dir jetzt sofort in den Kopf kommen. Was ist denn die erste Stadt, die dir einfällt, oder die ersten Städte, die dir einfallen würden, wenn es um Lebensqualität geht? Ich bin sicher, du kommst auf die richtigen.
Kopenhagen?
Ja, richtig.
Amsterdam? Vielleicht. Weiß ich, bei Lebensqualität denke ich immer daran, an die Dänen und die vielen, vielen Umfragen zum Glücklichsein. Ja, ja, ja. Lebensqualität, ja, überhaupt Skandinavien allgemein.
Total naheliegend. Ja, auch.
Mhm. Wer ist da noch weit oben?
Eigentlich sind es immer dieselben Städte. Sydney ist immer ganz oben.
Oh, ja.
Und natürlich Zürich.
Ah, ja gut, da liegt das Geld. Ja, ja? Klar, das ist das schön.
Genau. Und Wien. Auch. Das sind die Städte, die immer ganz weit vorne sind. Insofern, das ist auch schon seit Jahrzehnten so. Aber was diese Sonnenstunden angeht, also da kann man natürlich lange drüber diskutieren. Also so einige Länder in Afrika, weiß ich nicht. Wenn du die mal fragst, die Leute da, ob die so von den Sonnenstunden begeistert sind, weiß ich nicht. Also das ist ein toller Indikator.
Die Sonnenstunden haben es dir angetan.
Ja, das ist so ein komischer Wert, den man ganz unterschiedlich werten kann, finde ich.
Ja, das war.
Wasserqualität und sowas finde ich viel wichtiger.
Oh ja, Wasserqualität.
Sowas fände ich wichtig.
Interessant fand ich auch so Sachen wie die Dichte der Reha-Kliniken. Aha,
ja.
Okay.
Ja.
Warum nicht? Muss man nicht so weit fahren, wenn man sein Bein gebrochen hat.
Zum Beispiel. Ja, weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ja.
Klar. Aber auch ein paar spannende Detailfragen. Erreichbarkeit von Bibliotheken zum Beispiel. Wichtiges Thema.
Mhm.
Dann, warum werden Städte gerankt nach Eheschließungen?
Ja.
Ist das jetzt irgendwie gut oder schlecht?
Ja.
Möchte ich in einer Stadt leben, in der viele Leute verheiratet sind oder wenige? Ja, dann kommt auch drauf an, bin ich jetzt verheiratet oder bin ich Single? Dann möchte ich vielleicht nicht in die Stadt mit den meisten Eheschließungen. Ja.
Wie, was haben die denn, was heißt denn? Also wer hat denn Punkte gekriegt? Die mit den wenigen oder die mit den vielen Ehen?
Mit den vielen, glaube ich. Anzahl der Eheschließungen je 1000 volljährige Einwohner im Durchschnitt. Ja. Und je mehr Ehen, desto höher der Rang habe ich so verstanden.
Okay,
interessant.
Das ist ja, also,
Das ist schon fast politisch, ne?
Ja, das ist tatsächlich fast politisch. Das hört sich irgendwie an, als wenn die Kirchen da irgendwie noch ihren Teil dazu beigetragen hätten, mitten im Hintergrund.
Ich wollte gerade sagen, es bleibt das ZDF, aber eigentlich haben die sich ja eigentlich ganz gut gelöst. Tja.
Oder irgendwie, keine Ahnung, so traditionelles Familienbildgedöns.
Ja, scheint ein bisschen da rein zu wirken. Tja.
Ach, das wusste ich nicht. Das ist ja schade, das ist ja noch schlimmer als die Sonnenstunden. Ja, weil das ist ja überhaupt kein Wert für mich. In der heutigen Zeit ist das doch weder positiv noch negativ.
Genau, ist das also zur Lebensqualität? Pff.
Genau.
Kann das beitragen oder abziehen? Das ist ziemlich unwertbar.
Also ich kenne Leute, die würden das voll gut finden. Aber ich kenne auch Leute, die würden sagen, nö, finde ich voll doof. Und beide haben recht.
Absolut.
Und das mit den Sonnenstunden genau das Gleiche.
Also wäre ich jetzt Brautmodenhändler, dann wüsste ich, in welche Stadt ich ziehen muss.
Genau.
Aber ja.
Klar. Oder Pastor, keine Ahnung. Aber das geht nicht um die Kirchlichen, das geht nur um das Heiraten an sich.
An sich, ja.
Okay.
Vor allem auch Eheschließungen, nicht an die verheiratete Menschen, sondern
finde ich krass.
Das heißt, in den Städten, wo viel sich geschieden und wieder neu geheiratet wird, die sind höher im Rang, oder was?
Wahrscheinlich, keine Ahnung.
Tja, interessant. Müsste man nochmal genauer hinschauen.
Vielleicht, weil die Menschen sich aneinander binden?
Tja, ja. Aber weil sie mehr Steuern haben, Steuerrückzahlungen kriegen, die sie wieder ausgeben können, Wirtschaft und so. Nein, das ist Quatsch. Aber gut, es gibt auch andere Sachen, die interessant sind, wie zum Beispiel Wahlbeteiligung.
Ja.
Das spricht für engagierte Menschen oder Anteil Grünfläche, klar.
Das finde ich wichtig.
Das ist Lebensqualität, das ist ja auch absolut nachweisbar wichtig für die Gesundheit. Ja gut, und sowas wie Kaufkraft, nun gut. Okay.
Ja, ist auch wichtig. Schon. Das ist dann wieder wichtig, weil dann kannst du wieder als Geschäftsmann oder Geschäftsfrau sagen, da siedel ich mich dann eher an. Ne? Insofern, ja, dafür ist es dann wichtig.
Ja, da fand ich auch die Doku ganz nett. Sie haben natürlich auch die die besonderen Städte herausgehoben und hier ein Dorf beleuchtet, das einfach keine Leute mehr findet und kein Geld mehr hat und also so ein paar Regionen besucht, die irgendwie in irgendeiner Hinsicht rausfallen und besonders waren. Das ist schon spannend zu hören.
Ja. Und ganz interessant eben, dass im Moment so diese Landflucht, ne? Wir hatten ja in den 90er Jahren eine extreme Stadtflucht. Oder 80er, 90er Jahre so, wo alle aufs Land gezogen sind. Und dann irgendwann haben sich alle gesagt, nee, wir müssen wieder in die Stadt rein. Ich glaube, das hat unter anderem damit zu tun, dass die Menschen älter werden und dass die Mobilität einfach nachlässt. Also ein gutes Beispiel wären meine Eltern. Die sind aus einem Grund in die Stadt gezogen, nämlich, weil sie Angst hatten und sie haben wirklich an der Wallapampa gelebt, dass wenn sie älter sind, A, das Haus nicht mehr irgendwie instand halten können und B, dass der Arzt einfach zu weit weg ist, dass der Kaufmann zu weit weg ist, dass diese Kleinigkeiten einfach zu weit weg sind. Was ist, wenn wir nicht mehr Auto fahren können und so weiter und so fort. Ja. Und da ist man als älterer Mensch natürlich in einer Stadt der kurzen Wege und die meisten Städte haben kürzere Wege als das Land an sich. Klar, desto älter du wärst, desto besser bist du natürlich in der Stadt aufgehoben an sich.
Auf jeden Fall, ja, Bus und überall Supermärkte und überall Ärzte und große Krankenhäuser, ja, natürlich. Ja.
Infrastruktur halt, genau.
Genau.
Ja.
Und mehr Leute, muss man ja auch sagen. Je älter man wird, umso wichtiger ist es, dass man auch Leute auf der Straße trifft. Ja.
Ja, also insgesamt eine wirklich spannende, nicht die Doku finde ich eigentlich gar nicht so spannend, aber die Ergebnisse, die man nachgucken kann, finde ich ganz interessant, obwohl ich einige Indikatoren zumindest noch nicht so ganz verstanden habe, warum die so wichtig sein sollen. Also für mich wäre wichtig, so Sachen wie Ärztedichte kann ich verstehen, Wasserqualität, also Trinkwasserqualität kann ich verstehen, Grünflächen kann ich verstehen, ÖPNV ist wichtig, das kann ich verstehen. So Sachen, das kann ich nachvollziehen. So einige andere Sachen wären mir überhaupt gar nicht so wichtig. Kriminalität kann ich auch noch verstehen. Aber so andere Sachen, die dabei sind, da kann ich nur sagen, die spielen bei mir oder würden bei mir, wenn ich mir eine Stadt aussuchen würde, überhaupt keine Rolle spielen. Also mir persönlich ist es vollkommen egal, ob da oder da mehr Raucher leben als da.
Ja.
Also, oder ob da mehr adipöse Menschen leben als hier oder dort oder was das überhaupt ist, muss man ja auch erstmal festhalten.
Gut, das haben sie, glaube ich, mit BMI irgendwie festgehalten, BMI bei 25, ja.
Okay.
Aber gut, ich meine, da, wo die meisten adipösen Menschen leben, vielleicht gibt es da einfach sehr viele, sehr gute Dönerbuden. Das ist aber auch ein Kriterium.
Kann natürlich auch sein, ja. Ja, man weiß es nicht. Aber das wäre für mich in der Liste ganz weit hinten, solche Sachen.
Ja.
Also um mich wohl zu fühlen. Das würde für mich gar keinen Einfluss darauf haben. Für mich sind die von mir genannten Punkte viel wichtiger. So. Und dann kommt natürlich dazu, dass man sich natürlich auch meistens da wohlfühlt, wo man eben gerade wohnt. Sonst wird man ja auch nicht da wohnen. Weil sonst müssten ja theoretisch alle nach München ziehen.
Ganz bestimmt nicht bei den Mietpreisen.
Ja gut, aber ne, so oder es zumindest ja, versuchen natürlich. Oder das Ziel anstreben, dorthin zu ziehen. Und das wäre das Letzte, wo ich hinziehen wollen würde. Also, aus ganz vielen Gründen.
Ja, geht mir genauso.
Eine hat eine Modelleisenbahn.
Hm.
Das ist einer der Gründe, warum ich da nicht hinziehen würde.
Ah, schön. Wunderbar. Haben wir den auch noch runtergebracht.
Ist doch wahr. Tja. Aber interessant ist es allemal und spannend ist es auch. Und natürlich ist man, findet man seinen eigenen Ort, wo man wohnt, also der ist völlig zu Unrecht so weit hinten gelandet.
Das stimmt. So ist es. Gut, noch kurz zurück zu Doku, denn die ist in der ZDF-Mediathek für alle, die jetzt mal sich das Ganze antun wollen in Videoform und ist noch bis zum 23.05.2019 zu sehen.
Mhm. Genau. Und da ist auch ein Link zu diesem zu dieser Seite, wo man dann den eigenen Landkreis, die eigene Stadt und alles nachgucken kann, wie die dann so abgeschnitten hat, in welchen Punkten und was weiß ich was nicht alles.
Genau.
Jetzt kommen wir zu Verkostet. Und bevor wir da irgendwas machen, bedanken wir uns zunächst einmal bei Kirsch Whisky, The House of Whisky, denn die haben uns den nun folgenden Whisky zur Verfügung gestellt. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Wir verlinken das auf unserer Homepage. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Werbung machen, das machen wir auch gerne. Denn die waren so freundlich und so lieb, uns diesen Whisky zur Verfügung zu stellen. Von Floki. Floki aus Island, mal was ganz anderes. Und wir haben es hier zu tun mit einem Young Malt, 47 Alkoholvolumenprozente, nicht gefärbt oder kühlgefiltert. Das Ganze wird geklöppelt von der Eimwerk Brennerei, die 2011 gegründet wurde. Und zwar von Menschen, die eigentlich von der Robotik und von der Automatisierung kommen. Und das sieht man dieser Brennerei auch ein bisschen an. Denn da ist ganz viel mit Computern, wird da gearbeitet und weiß ich was nicht alles. Trotzdem ist da eine Menge Handarbeit drin, denn dieser Whisky wird aus, und es ist ja kein Whisky in diesem Fall, diese Spirituose, muss man sagen, wird aus 100% isländischer Gerste hergestellt und durfte in Eichenfässern reifen und zwar in diesem Fall in Bourbonfässern, würde ich jetzt einfach mal sagen, nämlich in Virgin American Oak Barrels, das heißt also in Fässern, wo noch nie irgendwas drin gelegen hat vorher, so wie ein Bourbon auch in ein frisches Fass reinkommt, kommt diese Spirituose auch in ein frisches Fass rein. So, dieser Young Malt ist um die 2 Jahre alt, das heißt, er ist noch kein Whisky, Whiskys müssen ja 3 Jahre alt sein, ne? Mhm. Das ist hier nicht gegeben. Er soll einen einzigartigen Geschmack haben und zwar kommt das von der Gerste, die auf vulkanischem Boden in der Nähe des Polarkreises reift. Und da die isländische Gerste arm an Zucker ist, benötigt die Brennerei bis zu 50% mehr Gerste als eine vergleichbare Brennerei, um Single Malt, beziehungsweise in diesem Fall, um diese Spirituose herzustellen. Und trotzdem ist man natürlich auch stolz, dass da noch eine Menge traditionelle Handarbeit dabei ist. Es ist wie bei den schottischen Brennereien natürlich auch. Die eigene Gerste wird selber gemälzt, wie bei Springbank. Und man hat sogar die Potstills, die man da benutzt, selber geklöppelt, selber hergestellt. Und jedes Etikett wird natürlich handschriftlich ausgezeichnet. Und abfüllen macht man auch noch selber. Also man ist da schon sehr drauf bedacht, alles in eigener Hand zu produzieren, aus eigenen Händen an die Menschen zu geben. So, wir haben gesagt, der ist nicht gefärbt, deswegen können wir natürlich über die Farbe reden und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass der höchstens 2 Jahre drin in einem Fass gelegen hat, ne? Holla.
Ist ja schon ganz schön dunkelbernsteinfarben.
Wow.
Muss man sagen.
Krass. Er sieht aber aus wie ein Bourbon, oder?
Schon, ja. Es ist sehr, ja, so Richtung Orange irgendwie.
Ja, ne?
Rötlich, ja.
Aber 2 Jahre höchstens und dann so eine Farbe finde ich stark. Wirklich stark. Es ist der erste isländische Whisky, dem in das Whisky ist es ja nicht. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll.
Malt halt.
Malt, ja, genau. Auch, ne? Der erste isländische Malt, den wir probieren. Wir werden auch noch einen Whisky probieren, einen Single Malt. Es gibt auch noch einen richtigen Single Malt. In diesem Fall ist es das noch nicht. Es werden sowieso ganz viele spannende Sachen kommen. Wir werden in diesem Zusammenhang Kirschwhisky auch noch das eine oder andere Mal positiv erwähnen müssen und gerne auch wollen, denn wir werden in die großartige Lage versetzt werden, ein New Make zu probieren. Da bin ich so gespannt.
Ja.
Da bin ich so gespannt. Das ist neu für mich. Das ist toll. So. Also die Farbe ist schon mal toll, dann wollen wir mal verrichten, oder?
Mhm. Aha. Das ist jetzt mal spannend. Also,
ui.
Im ersten Moment finde ich, riecht er ein bisschen, so, hat so was seifig-chemisches, aber das geht schnell, verfliegt schnell und wird eher butterig-cremig.
Ja, butterig-cremig habe ich auch. Und ich finde, er hat ein bisschen was von Haferflocken.
Jo, stimmt.
So ja. Gerste, ja. Oder Porridge könnte man vielleicht.
Porridge, ja, aber so ein bisschen wie geröstet oder so.
Ja. Stimmt. Und da ist ein bisschen Süße auch drin.
Mhm. Interessant, klar, durch die Fässer. Ja, aber nach so kurzer Zeit.
Irre, oder?
Dafür kann der echt, also die Komplexität hatte ich nie erwartet.
Ich auch nicht.
Was, 2 Jahren was?
Ja, ja, ne? Höchstens, ja.
Wow. Krass.
Und was er überhaupt nicht ist, ich finde, er hat auch so eine, wie du schon sagtest, dieses Buttrige, hast du gesagt, ne?
Mhm.
Also, ich bin erstaunt, ob der für diese, ich habe erwartet, dass der viel unzugänglicher ist.
Ja.
Also, dass er mich mehr im negativen Sinne fordert.
Mhm.
Aber ich finde, der ist gar nicht so böse, wie ich dachte. Weißt du, ich dachte so, höchstens 2 Jahre alter Whisky, ich habe schon Angst gehabt und dachte, wenn das mal gut geht, der ist bestimmt alkoholisch und schmeckt voll komisch oder riecht voll komisch und so. Ich finde, er riecht sehr eigen, aber er riecht nicht unangenehm.
Nee, gar nicht.
Und ich bin total erstaunt, damit habe ich nicht gerechnet, mit dieser Weichheit, mit dieser... Den hätte ich nicht so weich erwartet. Dafür, dass er so jung ist, finde ich den, wenn ich mir überlege, wenn der jetzt 10 Jahre alt wird.
Da bin ich gespannt.
Wow.
Ich bin gespannt, ob der nach 10 Jahren auch noch so besonders ist. Denn es riecht wirklich nicht wie Whisky oder auf jeden Fall sehr ungewöhnlich.
Ja, es riecht ungewöhnlich. Aber was gut, ich erstmal gut
ja
finde.
Auch technisch noch geil, ja. Der ist noch grün hinter den Ohren.
Mhm. Weißt du, was er auch nicht macht? Ich suche dieses Metallische die ganze Zeit.
Gar nicht, nee. Nur cremig.
Das kann eigentlich nicht sein. Der darf eigentlich nicht cremig riechen. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Also was die auch immer machen, die machen da eine ganze Menge richtig.
Mhm. Oh ja.
Spannend. Diese leichte Süße, da ist auch sogar so ein bisschen natürlich schon ein bisschen tiny little bit Holz drin. Klar, Virgin Oaks. Aber ich glaube, der Brennereicharakter überwiegt. Ich glaube, dieses Gerstige ist der Brennereicharakter. Ja, das ist ja mal spannend.
Habe ich gar nicht erwartet.
Wow. Ich auch nicht.
Sehr klasse.
Ja. Eine tolle Erfahrung.
Ja. Und bevor wir zur Verkostung gehen, muss ich mal schnell nachgucken, was auf Isländisch denn Prost heißt.
Ah.
Das habe ich natürlich wieder vergessen.
Ich versuche die ganze Zeit, ich habe irgendeinen Bonbon in der Nase. Also, irgendwas riecht nach irgendeinem Bonbon. Ich weiß aber nicht nach, dass man überhaupt sich damit so lange beschäftigen kann und überhaupt so lange daran riechen kann, für das junge Alter. Das ist ja faszinierend. Ich muss sagen, ich bin also bis jetzt beeindruckt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie er schmeckt, aber...
Na, das finden wir einfach mal raus.
Ja. Hast du mittlerweile herausfinden können?
Ja, es sieht aus, als würden sie auch Skoll sagen.
Ja, habe ich mir gedacht.
Na dann.
Ja dann, Skoll.
Skoll. Puh. Ah, puh. Sehr scharf auf der Zunge. Puh. Der hat was, meine Güte. Da muss man vorbereitet sein. Scharf. Im Antritt, dann wird er immer weicher und vanilliger.
Mm.
Ich möchte sagen Kaffee.
Ja.
Meine Güte.
Finde ich auch. Dieses Gerstige ist da. Er hat einen starken Antritt. Boah.
Ja.
Das ist alkoholisch finde ich gar nicht, aber sehr scharf, pfeffrig. Mhm. Gar nicht pfeffrig. Mhm. Aber so ein bisschen durch diese frischen Fässer ist er natürlich ein bisschen, geht er ein bisschen an die Zunge ran. Mhm. Auf jeden Fall.
Oh, ein bisschen ist gut. Aber schön, wieder dann anschließend, wenn man sie erstmal erholt hat von dem Schock. Mhm. Schön, wie er danach auf der Zunge liegt. Das ist aber viel Kaffee. Das ist, hat sowas von. Mhm. Ich habe früher immer bei Starbucks so einen Kaffee mit Vanille, so mit Vanille, Vanille und Vanille, weißt du? Mit Vanille und Sahne und Vanillegedöns. So schmeckt das. Also da ist so eine Note drin, die hat irgendwie was von so einem Vanillesirup, Sahnig-Gedöns. Sehr lecker auf jeden Fall.
Stimmt, du hast recht. Vielleicht sind das die Bonbons, die ich rieche. Es gibt doch so Kaffeebonbons, so wie die heißen. Oder ich weiß nicht, Bonbons, aber so Kaffeedings. Das Kamel Kaffee weiß, so wie das heißt, bestimmt wieder. Das weiß all solche Sachen.
Wenn ihr wisst, wovon wir reden oder zu reden versuchen, dann schreibt doch einfach mal bei Twitter oder Facebook oder im einen Kommentar im Blog. Dann werden wir uns vor die Stirn hauen und denken. Natürlich. Es ist echt lecker. Ich hätte ich hätte nicht gedacht, dass mir der so gut gefällt. Puh, auch der dritte. Oh.
Oh. Ja, das ist, der pustet dir auf jeden Fall Nase und Ohren und Hirn durch.
Der optimale Nicht-Whisky für Asthmatiker und Pollengeschädigte. Oh, schön, aber es ist auch wieder irgendwie sehr typisch isländisch, so krass, aber sympathisch. Super, sehr gut.
Aber ist echt, also 2 Jahre, wow. Krass. Also ich bin wirklich tief beeindruckt. Der ist außergewöhnlich, das ist glaube ich nicht für jeden.
Nee, auf keinen Fall. Allein schon das wegen des Antritts, meine
ich. Ja, gut, alleine auch deswegen. Aber allgemein glaube ich auch für so Menschen, die sich vielleicht gerade anfangen, damit zu beschäftigen, weiß ich nicht, ob das so das Richtige ist. Ich bin sehr gespannt. Es gibt diesen Young Malt nochmal. Allerdings wurde dieser Young Malt, da wird das Malz über Schaftung gedarrt. Die Isländer scheinen da sehr, sehr drollig unterwegs zu sein. Da bin ich drauf gespannt. Ja. Wirklich sehr gespannt. Das Ding interessiert mich tierisch. Vor allem nach diesem hier.
Ja.
So. Wow.
Popcorn.
Mhm.
Popcorn. Eindeutig Popcorn.
Ja, stimmt, du hast recht. Mhm. Ja, Mensch, das ist ja faszinierend. Ich glaube, Menschen, die sich gerade anfangen, mit diesem Thema zu beschäftigen, mit dem Thema Single Malt, würden diesem Whisky eher eine schlechtere Wertung geben, als wir das machen.
Ja.
Menschen, die auf sehr süße, runde, schwer zu sagen, also so auf Space-Aid-Geschichten stehen, würden mit diesem Whisky auch nicht glücklich werden. Es ist vielleicht eher so ein, ich überlege gerade, das ist schwer zu vergleichen, das kann man kaum mit jemandem vergleichen, vielleicht vom Antritt her so ein bisschen ansatzweise mit Edward Dowd. Die haben ja auch so einen Mörderantritt, so einen durch diese kleinen Brennblasen. Und diese Brennblasen hier sind auch natürlich sehr klein. Mm. Und dann kommt vielleicht auch noch das Klima dazu, diese spezielle Gerste und was das nicht alles ist. Also ich muss sagen, das ist ein Whisky, der ist mit Sicherheit nicht für jeden, aber mich begeistert er.
Ja, schließe ich mich komplett an. Also sicherlich kontrovers und nicht so Anfänger geeignet, aber sehr interessant, hat Ecken und Kanten, an denen man sich abarbeiten kann. Mhm. Mhm.
Aber keine, er hat nicht diese typischen junge Whisky-Kantigkeiten.
Nee, er hat keine Probleme, er hat einfach Persönlichkeit.
Ja, und das ist alleine schon mal cool. Wie bewerten wir jetzt, das ist ja diese Spirituose, diesen Malt.
Das ist echt schwierig, aber ich bin so positiv überrascht und so angetan, auch von dieses butterig-süße, vorhin sagte ich Popcorn, irgendwie vanillig ist es auch. Es gefällt mir richtig gut. Und, nee, weiß nicht, ist eine 5 zu viel? Ich möchte ihm eine 5 geben. Locker, ne?
Ich habe mich nur nicht getraut. 6. Ich dachte, wenn du das sagst.
Dann vergebe ich hier mit Stolz eine 5.
Ja, also auf der Skala von 1 bis 7. Mhm. Eine 5 und das ist echt gut. Also ich bin mir nicht so sicher, also ich würde die nicht allen empfehlen, aber für Leute, die wirklich ein bisschen länger bei dem Thema Single Malt sind und Lust haben, was auszuprobieren, versucht mal ein Sample davon zu bekommen. Ich finde, die 5 Punkte sind sowas von gerechtfertigt. Und diese Brennerei, glaube ich, die werden wir zukünftig also auf jeden Fall im Fokus behalten müssen. Da wird bestimmt noch ganz viel Tolles herkommen. Also ich bin immer noch total geflasht, was wohl passieren würde, wenn einer von diesen Dingern mal 10 Jahre alt wird.
Oh ja.
Wahnsinn.
Ja, wir hören uns in 8 Jahren wieder, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, 3 haben sie ja schon.
Ach so, 3, dann in 7 Jahren.
Genau.
Bis dahin wagen wir uns langsam ran. Ich, Lars, Sie machen auch Gin. Den mag ich eigentlich gar nicht, aber stimmt. Ich meine, wer weiß, vielleicht können Sie mich vermischen.
Sie machen alles Mögliche. Stimmt. Noch ein Grund mehr, nach Island zu fahren. Und die mal zu besuchen vielleicht.
Oh ja.
Ja, also 5 Punkte von Frau Windhaus und 5 Punkte von mir für den Young Malt mit 47 Alkoholvolumenprozenten von Floki von der Einwerk Brennerei. Und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Kirsch Whisky, die uns diesen Malt zur Verfügung gestellt haben, damit wir ihn für euch probieren können. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Und wir möchten uns natürlich bei euch allen bedanken, bei allen, die uns unterstützen, egal wie sie das machen. Ihr macht das Ganze zu dem, was es ist. Gebt uns die Möglichkeit, das zu machen, was wir hier machen und vor allem auch damit weiterzumachen. Das ist toll. Macht bitte weiter so. Spendet bitte in welcher Form auch immer ihr das machen könnt. Egal was ihr macht, macht damit weiter. Das ermöglicht uns, diese Sendung überhaupt tragen zu können. Denn natürlich fallen auch Kosten an, das darf man natürlich nicht vergessen. Für Server und für alles mögliche andere. Es ist halt so, dass alles im Leben Geld kostet. So, genug davon. Wir haben natürlich auch beim nächsten Mal Themen.
Aber natürlich. Jetzt nach der Pause legen wir natürlich wieder richtig los und deswegen starten wir nächste Woche weiter mit Hannah Arendt, Menschen in finsteren Zeiten.
Ja.
Da freue ich mich drauf. Wir haben finstere Zeiten und wir sind Menschen, das passt also sehr gut.
Ja. Wann wäre Hannah Arendt besser als jetzt?
Oh ja.
Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für Hannah Arendt. Es gibt immer nur gute Zeitpunkte für Hannah Arendt, aber im Moment ist sie noch wichtiger als sowieso schon.
Völlig richtig. Dann haben wir Peter Gabriel gehört, sehr praktisch, jetzt nach Tony Banks. Das passt ja zusammen. Das Album heißt So, auch mal ein guter Titel. Und gesehen haben wir einen Kurzfilm, nämlich Dirty Computer. Darauf bin ich gespannt und ich denke, dann wird der Single Malt von Floki nächste Woche
fallen. Ja, so machen.
Wir sind so gespannt.
Ja. Wir verkosten dann nächstes Mal den Single Malt, dann ist es halt ein Whisky, dann ist der 3 Jahre alt. Ich bin sehr gespannt. Bleibt uns nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.